Ja, Conny hat es schon angekündigt. Wir sind gerade in einer Reihe über verantwortlich Leben und das mit konkreten Themen. Und heute geht es eben um den Einsatz für den Frieden. Das klingt erstmal auch nach einem ganz großen Thema. Eine befreundete Familie hat einen Down-Syndrom-Jungen, mittlerweile ist er erwachsen. Damals, als wir viel miteinander unterwegs waren, war das ein Teenager. Jungs mit Down-Syndrom, es gibt kaum was Stürmischeres, Energiegeladeneres. Und es war manchmal explosiv, mit Timon zusammen zu lachen und zu streiten. Und wenn er dann so in seinem Übermut war, mit der Balgerei kriegte ich den nicht mehr runter. Und irgendwann habe ich in meiner Kreativität dann was rausgefunden. Ich sage, Timon, stopp, Frieden. Und irgendwie ist er auf dieses Wort Frieden angesprungen. Und ich habe das öfter dann gemacht, quasi trainiert. Und es funktionierte. Und immer, wenn Timon völlig überdreht war, müsst ihr mal probieren mit euren Kindern, ob es klappt. Stopp, Friede. Und das ist mir eingefallen bei diesem Thema, diese Geschichte von damals. Und ich dachte so, wie schön wäre es doch, wenn es diese Stopptaste gäbe. Wenn Menschen so miteinander im Streit sind und das immer mehr eskaliert, wenn dann mal einer von außen sagen könnte, Stopp, Friede. Und das dazu führen würde, dass diesem Streit einfach der Schalter gedrückt wird. Oder die Gewaltspirale. Wir leben es in diesen Tagen, die Gewaltspirale in Nahost. Gestern kam der Gegenschlag. Wann kommt der nächste Gegenschlag von der anderen Seite? Wir merken, es ist eine Spirale, die nach unten geht. Wo ist da diese Stopptaste? Ich denke, sie ist eine Utopie in dieser Welt. Denn Frieden im Streit oder in der Eskalationsstufe sogar im Krieg zu erreichen, ist mühsame Arbeit. Friede geht nicht einfach durch einen Stopptaster oder Friede geht auch nicht einfach durch, komm, wir setzen uns in den Kreis und trinken Kaffee. Frieden ist Arbeit, ist schwer und manchmal auch kaum möglich. Ich bin in einer Zeit geboren, die ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg war eine im Rückblick Zeit des relativ stabilen Friedens in Europa. Warum? Weil sich die Eskalation zwischen Ost und West so zugespitzt hat, das Bedrohungspotenzial so groß wurde, dass die Atommächte gegeneinander standen und jeder, der noch Hirn hatte, wusste, wir haben alle die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck die Erde tausendfach zu vernichten. Und diese große Gefahr, dieses Risiko hat dazu geführt, sich zu befrieden. Es war kein wirklicher Frieden, aber es war ein sogenannter kalter Krieg. Ein Krieg der Worte, aber trotzdem, der dazu geführt hat, dass wir in Europa stabil leben konnten. Also Frieden zu erreichen ist schwer und manchmal unmöglich. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das dann dem Zufall überlassen? Ist das mit dem Frieden beliebig? Machen wir Frieden oder eben keinen, was eh keinen Sinn hat? Wo gibt es für uns als Christen irgendwie auch Leitplanken, an denen wir uns orientieren und festhalten können? Was sind die biblischen Aussagen? Und zwar ganz konkret, nämlich die dahin führen zu sagen, was kann denn mein Beitrag sein? Was kann unser Beitrag sein für den Frieden, ganz konkret? Immer natürlich mit einer globalen Hoffnung. Wir sind immer Teil dieser großen Weltgemeinschaft, aber trotzdem eben hier angefangen, in Gera, in unseren Familien, vor Ort. Ja, dieses Wort vom Frieden an sich, das finden wir im Neuen Testament fast in jedem einzelnen Buch, fast in jeder Schrift. Gibt ja Leute, die zählen sowas, mittlerweile machen das Softwares. 92 Mal kommt der Begriff Friede im Neuen Testament vor, was ja schon zeigt, da liegt ein gewisses Gewicht drin. Und eine Stelle habe ich euch mitgebracht, die könnt ihr vorne lesen aus dem Jakobusbrief. Und das ist ganz interessant. Kurze Abfrage, ist der Jakobusbrief im Neuen Testament weit vorne oder eher weit hinten? Weit hinten haben wir Martin Luther zu verdanken, der gesagt hat, der ist eigentlich ein Brief aus Stroh, weil im Römerbrief geht es immer um Rechtfertigung, um Christus. Im Jakobusbrief geht es eigentlich gar nicht um Christus. Jakobus ist sehr praktisch, sehr auf unseren Zusammenhalt, auf unser Zusammenleben hin ausgerichtet. Und dann steht natürlich so ein provokanter Satz drin, Glaube ohne Werke ist tot. Und ihr wisst, gerade in der Reformationszeit, die Auseinandersetzung mit dem allein Rechtfertigung aus Gnade, ohne Werke, ohne Zutun der Werke, wir werden gerechtfertigt aus Gnade. Naja, dann kommt so ein Brief um die Ecke und sagt, naja, aber Moment, aber ohne Werke ist dieser ganze Glaube auch nichts wert. Insofern, ich bin sehr dankbar, weil der Jakobusbrief ergänzt das, was alles vorher schon geschrieben ist, sehr, wie gesagt, sehr lebenspraktisch. Da heißt es zum Beispiel im dritten Kapitel, die Zunge ist ein ganz kleines Glied, die Zunge, aber in der Lage, ein großes Feuer anzuzünden. Und ihr nickt so fromm, ich weiß es leider auch aus eigener Erfahrung. Es fängt oft beim kleinen Wort an. Ich habe manchmal Sachen rausgehauen, die konnte ich nicht mehr zurücknehmen. Ich konnte mich nur noch hinterher entschuldigen. Manchmal waren das Dinge, die mir rausgerutscht sind, flapsig. Aber zu merken, dieses kleine Glied, sagt Jakobus, kann großes Feuer anzünden. Ein Streit ist schnell entflammt. Und darum sagt Jakobus, wir brauchen Weisheit von oben. Von oben heißt von Gott her, von Christus her. Und diese Weisheit, die ist nicht so, wie wir oft dann uns benehmen, sondern die ist friedfertig, sagt er. Die ist unparteiisch. Geht ja so schnell, ne, dass ich mich orientiere, wer ist mir nach Nase. Die lässt sich etwas sagen, die Weisheit von oben. Die ist voller Barmherzigkeit. Also ich finde, Jakobus, der lohnt sich mal wieder zur Hand zu nehmen. Ist gar nicht lang, der Brief, 5 Kapitel. Der ist voller guter Tipps, auch für uns. Und dann kommt eben dieser 18. Vers. Da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das ist eine schöne Zusammenfassung, finde ich, oder eine Zuspitzung am Ende nach diesem Kapitel, wo es um viel Streit geht und wie können wir damit umgehen. Die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden für die, die Frieden stiften. Da denken wir doch an Jesus und die Bergpredigt. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Und interessant war mir, deswegen habe ich genau diesen Vers auch ausgesucht, dass Jakobus in einem Satz von Frieden und von Gerechtigkeit spricht. Er verknüpft diese beiden Grundwerte. Für den frommen Juden damals war das an sich klar. Wie richte ich mein Leben aus? Heißt, ich halte Gottes Gebote, ich übe Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in meinem Leben mit den Mitmenschen und ich bin dafür da, um Frieden zu verwirklichen. Also diese Verknüpfung der beiden Werte, Frieden und Gerechtigkeit, die waren sich bekannt. Das ist keine neue Erfindung. Aber so wie Jakobus das hier in diesem Vers schreibt, finde ich es wird wie ein Bild. Nämlich der Friede ist quasi wie ein Nährboden, um Gerechtigkeit herzustellen. Erinnert euch vielleicht an die Predigtreihe über die Gleichnisse von Reich Gottes. Da hat man viel von diesem Acker. Also den Frieden wie diesen Acker zu sehen, auf dem gesät wird, damit Gerechtigkeit entsteht. Denn wir wissen, da wo Krieg herrscht, ist keine Gerechtigkeit. Wo Krieg herrscht, nimmt Ungerechtigkeit in der Regel überhand. Und wenn wir die Auseinandersetzungen, die militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte nehmen, wie oft mussten hinterher Gerichte darüber entscheiden, wo auch Kriegsverbrechen verübt wurden. Ich nenne nur Srebrenica, die furchtbare Tragödie im ehemaligen Jugoslawien, wie viele Kriegsverbrechen mussten hinterher und müssen bis heute aufgearbeitet werden. Wo Krieg herrscht, herrscht Ungerechtigkeit. Das müssen wir immer wieder sagen, weil es auf der anderen Seite ist, wir müssen alles tun, um Krieg zu vermeiden. Dann nehmen wir unsere Gesellschaft. Wir haben heute einen immer noch gut funktionierenden Sozialstaat, der bröckelig wird, aber immer noch trägt. Der versucht, Gerechtigkeit zu schaffen, nämlich wo der Schwache, der selbst nicht in der Lage ist, vielleicht krankheitsbedingt, für sein Einkommen zu sorgen, wo er mitgetragen wird von der Gesellschaft. Und ich sage euch eins, so ein Sozialstaat kann uns nur im Frieden gelingen. Das heißt, auch unser Sozialstaat, an den wir nicht jeden Tag denken, aber in dem wir leben, uns bewegen, funktioniert deshalb, weil wir Frieden haben. Weil Menschen auf Arbeit gehen können, Geld verdienen, weil die Wirtschaft läuft, weil die Gesellschaft funktioniert. Deswegen kann der Sozialstaat funktionieren. Und das heißt, das waren jetzt nur mal zwei Beispiele, eine Welt, die gerechter sein soll, die braucht Frieden und Stabilität. Da wo Krieg ist, wo kein Friede ist, ist Instabilität. In der Familie genauso wie im Großen. Und deshalb ist diese Frage berechtigt, ja, wo kommt dann dieser Friede her? Und als Christ weiß ich, und das ist ein Teil dieser Predigt auch heute, in erster Linie von Gott selbst. Denn wir sind oft nicht in der Lage. Paulus spricht einmal von den Früchten des Heiligen Geistes. Und das macht ja deutlich, das ist nicht unser gutes Bemühen, nur unser humanistisches Prinzip, sondern die Früchte des Heiligen Geistes, heißt, sie kommen ja auch von oben. Sie sind ein Geschenk Gottes. Und da zählt er ganz vorne Liebe, Friede, Freude, den Frieden eben mit auf. Gott selbst ist das, und das dürfen wir nie vergessen, der den Friedensbund mit uns Menschen schließt. Ohne Friede mit Gott haben wir keinen Frieden, können wir ihn auch nicht weitertragen. Und deshalb ist es immer wieder wichtig zu begreifen, Gott ist es, der uns die Hand entgegenstreckt, der mit uns Menschen einen Bund geschlossen hat. Am Dienstag hatte ich früh einen Termin, bin aus dem Haus gegangen und als ich so aus dem Tor komme und drehe mich Richtung Schloss Osterstein, sehe ich so einen schönen Regenbogen und das hat mich irritiert, weil es hatte gar nicht geregnet bei uns. Ich wusste gar nicht, wo kommt denn auf einmal der Regenbogen her? Ich habe ihn nicht erwartet. Ich habe mich so dran satt gesehen, wie ich die Straße runtergehe, bin in die Zabelstraße eingebogen. Dort habe ich jemanden getroffen aus dem Iran, habe mit ihm gesprochen und gucke so auf einmal durch die Bäume durch und denke, wow, er ist immer noch da, der kleine Regenbogen. Dann habe ich mich verabschiedet, bin hier Richtung Gemeinde gegangen und als ich die Bachgasse runtergehe, Bachstraße, auf der Freifläche vor dem Kuck, da ist er ganz groß, der Bogen. Und das waren vielleicht eine Viertelstunde. Also dieser Regenbogen, der war so stark, der war so da. Und ich habe mich erinnert, Herr, das ist doch dein Zeichen. Das hast du in die Wolken gesetzt als Zeichen deines Bundes, weil du Frieden willst mit dieser Welt. Das ist eine Aussage Gottes. Ich habe euch diesen Bogen in die Wolken gesetzt. Nach der Sintflut. Gottes Friedensangebot mit dem Menschen. Also dieser Friede, der kommt von Gott. Aber denkt nicht, dass dieser Friede billig ist. Er schenkt ihn uns, er bietet ihn uns an, er gibt ihn uns. Er spricht von Gnade. Aber dieser Friede kostet etwas, nämlich das Leben Jesu. Jesus ging ans Kreuz für uns, ist für uns gestorben, damit wir Frieden haben. Jesus ist der, der uns mit Gott versöhnt hat, mit seinem eigenen Leben. Das heißt, wir dürfen es nie vergessen, dass Friede bei Gott ein wertvolles Geschenk ist, sein Ein und Alles, sein eigener Sohn. Und deshalb spricht Paulus auch von Frieden in Person, wenn er sagt, er meint Jesus Christus, er ist unser Friede, Jesus. Und so wird eben Friede zum freien Geschenk Gottes an uns. Und ich habe mich erinnert, im Alten Testament, da erleben wir das, dass Gott Priester eingesetzt hat in seinem Volk Israel. Und diese Priester waren unter anderem auch dazu da, um den Segen Gottes zuzusprechen. Das bekannteste Segensspruch steht im 4. Mose 6, das ist der sogenannte hohepriesterliche Segen, der aaronitische Segen, der Herr segne dich und behüte dich. Das ist ein ganz persönlicher Zuspruch des Priesters an das Volk. Das heißt, der Priester lässt sich von Gott die Hände füllen und gibt diesen Segen, diesen Frieden weiter an das Volk. Ich dachte, was für ein schönes Bild. Dieses Bild zeigt, es ist eine Gabe Gottes an euch, damit ihr als Gemeinschaft diesen Shalom leben könnt, diesen Frieden, diesen Segen. Und zwar in euren Familien, in euren Häusern, und dann aber auch dadurch im ganzen Volk. Und wenn wir die Geschichte im Alten Testament sehen, dass der Friede im Volk Israel auch immer dazu geführt hat, dass auch die Umwelt, die Völker drumherum auch stabil war. Und deshalb tun wir das bis heute als gläubige Menschen. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Und das Schöne ist, wir haben nicht mehr das Priestertum aus dem Alten Testament, als Freikirche betonen wir immer, wir haben das allgemeine Priestertum. Wir können uns gegenseitig diesen Shalom, diesen Frieden Gottes, den Segen zusprechen. Immer wieder, ganz persönlich. Also nochmal zurück, woher kommt der Friede? Und das ist mir wichtig, auch wenn wir das alle wissen, aber immer wieder zu begreifen, entscheidend ist diese vertikale Linie, Gott und Mensch. Nun, wir sind gerecht geworden, sagt Paulus im Römerbrief. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Naja, und nun, Stefan, müssen wir was draus machen. Reicht ja nicht nur, uns den Frieden zuzusprechen, um wieder rauszugehen, sondern wir müssen was machen, dass dieser Friede, den wir jetzt bekommen, dass er weitergeht, dass wir ihn austeilen. Jesaja sagt mal so schön, Frieden wie ein Strom, dass dieser Friede weiterfließt. Eben aus diesem Vertikalen, dieses Horizontale wird zwischen uns Menschen. Jetzt kommt mein Einsatz für den Frieden. Konkret im Alltag. Die Hände reichen. Wenn ihr euch das Bild genauer anschaut, sind zwei Symbole für zwei Religionen, die sich in der Realität auch an vielen Orten mit Krieg gegenüberstehen. Es ist das erklärte Ziel des iranischen Staates, den Staat Israel auszulöschen. Das ist jetzt keine Hetze, sondern das ist ganz real. Das würde einem jeder iranische Politiker so bestätigen. Deswegen die Hände reichen zwischen Freunden. Das ist einfach. Aber das hier, wenn sich Feinde die Hände reichen, das ist schon etwas Starkes. Und oft ist es auch ein Bild für einen Kompromiss. Denn wir müssen aufeinander zugehen. Wenn du bei dir und ich bei mir bleibe, wir können uns die Hände nicht reichen. Wir müssen uns aufeinander zubewegen, bis wir diesen Handschlag auch hinbekommen. Kompromisse muss man sich erarbeiten. Eine veränderte Perspektive muss ich mir oft erarbeiten. Es ist leicht, auf Social Media nur das zu lesen, was ich sowieso schon denke. Oder mich am Stammtisch mit den Leuten hinzusetzen, die eh so reden und denken wie ich. Es ist viel schwerer, sich auseinanderzusetzen mit Andersdenkenden. Da fängt es vielleicht an, dass ich meine Perspektive wechsle. Es gibt Menschen, die gehen mir so richtig auf die Nerven. Und zum Glück bin ich mir bewusst, dass es auch Menschen gibt, denen ich auf die Nerven gehe. Aber es ist manchmal wirklich schwierig im Alltag, wenn ich dann merke, ich zahle 90 Euro und die Frau aus dem Nachbarhaus stellt sich dahin und zahlt nichts. Und dann ärgere ich mich und denke mir, warum geht das Ordnungsamt da nicht mehr rum und warum haben die kein Personal und so weiter. Bis ich irgendwann denke, Stefan, das geht dich gar nichts an. Zahl du deine 90 Euro und das andere ist nicht meine Sache. Und da kann ich mich so festbeißen drin und dann merke ich immer wieder, ich brauche im Alltag die Kraft, Menschen auch mit Gottes Augen wieder neu zu sehen, die ich nur noch durch meinen Tunnel sehe. Da fängt der Friede an. Oder umgekehrt, wenn ich es nicht wage, zu sagen, Herr, schenk mir doch mal einen neuen Blick für diese alleinerziehende Frau, die vielleicht gar nicht weiß, wie sie den Stress ihres Alltags bewältigt. Vielleicht hat die schon längst einen Termin gemacht in der H35 und hat bloß diese Plakette noch nicht. Alle solche Dinge. Aber zu sagen, Herr, schenk mir einfach einen neuen Blick, den Menschen zu sehen und mich nicht festzubeißen. Und nicht mehr zu hadern, dass es nur darum geht, wo ich Recht haben könnte und wo vielleicht der andere schuld ist. Denn das ist doch oft das Wesen vom Streit. Darauf zu beharren, auch in der Beziehung, wo du Schuld hast. Du hast das zuerst zu mir gesagt. Und darum sagt Paulus in Römer 14, richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder Anstoß oder Ärgernis bereitet. Und da dachte ich, das ist so entscheidend, denn das ist aktiv. Das heißt nicht, Frieden heißt doch, du hast doch gegen niemand was konkret, du tust doch keinem was, sondern Friede heißt, richtet euren Sinn darauf, dass ihr niemand ein Ärgernis seid. Also manchmal auch zu hinterfragen, wo ist mein Verhalten vielleicht so, dass ich dem anderen Anlass gebe zum Unfrieden? Das ist aktiv. Er kennt die alte Geschichte, die steht ganz am Anfang im 4. Kapitel dieses dicken Buches. Nachdem Adam und Eva diesen paradiesischen Zustand verloren haben und die Menschen sich so zusammenrütteln in dieser Welt, da gibt es die Geschichte von zwei Brüdern. Und diese Geschichte, die gipfelt im Hass des einen gegen den anderen. Und er bringt seinen Bruder um, der Kain den Abel. Und dann irgendwann kommt die Frage Gottes an den Kain. Und er sagt, Kain, wo ist denn dein Bruder? Wo ist denn dein Bruder? Und was sagt Kain? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Bin ich sein Aufpasser? Ist doch nicht mein Zuständigkeitsbereich. Doch. Ist genau der Weg zum Frieden. Richtet vielmehr darauf euren Sinn, sagt Paulus. Mein Bruder, meine Schwester, mein Nächster, geht mich was an. Ich habe einen Auftrag an euch. Und ihr habt einen Auftrag an eurem Nächsten, an eurem Bruder. Wir sind unseres Bruders Hüter. Nicht so. Aber wir haben eine Verantwortung füreinander, miteinander, den anderen zu sehen. Und vielleicht auch auf ihn zuzugehen, zu fragen, was dient dem Nächsten, was dient dem anderen? Was nützt auch dem anderen? Und hier steht der Friede ganz klar gegen Narzissmus und Egoismus. Ich, ich, ich. Ich möchte an dieser Stelle mal den Pfarrer aus Wittenberg, Friedrich Scholle, mal zitieren, der vor kurzem verstorben ist. Und deswegen finde ich, darf man auch mal an ihn erinnern. Er hat gesagt, Frieden stiften ist das Kunststück des Zusammenlebens zu vollbringen. Frieden heißt, ein Kunststück vollbringen im Zusammenleben. Lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden dient und zur Erbauung untereinander, sagt Paulus. Wir können wegen Kleinigkeiten streiten, ihr Lieben. Und Beispiele habt ihr selber. Spare ich mir. Aber wir können auch im Frieden nachjagen. Wir können auch aktiv dazu beitragen. Denn schließlich, wir erwarten doch Heil für diese Welt. Als Christen sagen wir doch immer, wir glauben auch, dass Jesus einmal wiederkommt. Wir haben doch eine Erwartung auf eine bessere Welt. Das lässt uns doch nicht kalt und gleichgültig. Und deswegen, genau deswegen, wenn wir diese Hoffnung haben auf eine bessere Welt, dann gehört doch auch unser Einsatz für den Frieden dazu. Also, wenn wir predigen von Versöhnung, hey, lass dich versöhnen mit Christus, glaub doch an Jesus, dann heißt das gleichzeitig, ja, dann habe ich auch einen Auftrag, mich für den Frieden einzusetzen. Und nochmal die Erinnerung an diesen Jakobus-Vers. Ich habe ihn euch mal noch in einer anderen Übersetzung, Neue Leben-Übersetzung, da heißt es, für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann. Gerechtigkeit. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass wir den Nächsten vor Gewalt schützen, der sich selbst nicht schützen kann. Ich habe mich erinnert, vor, weiß nicht mehr genau, 8 Jahren, 9 Jahren mag es her sein, als wirklich Aufmärsche in Gera stattgefunden haben, die so gewaltbereit waren, dass Christen sich in der Gemeinschaftsunterkunft in der Trebnitzer Straße hingesetzt haben und haben einfach mit Kindern auf dem Spielplatz im Sand gespielt. Nur um diese Familien abzulenken, die wussten, heute gehen so viele Menschen auf die Straße voller Hass und Fremdenfeindlichkeit. Und das war für mich so ein Beispiel für Frieden ganz konkret. An der Seite des Schwachen zu stehen, nicht unbedingt auf der Straße und zu brüllen und dagegen zu schreien, sondern zu sagen, was können wir machen, um den Menschen ein Beistand zu sein? Wir gehen hin in die Gemeinschaftsunterkunft und spielen mit Kindern. Ganz konkret. Oder wir können uns einsetzen für freie Ausübung von Religion. In Gera ist es so wichtig, wir können uns darauf zurückziehen und immer nur sagen, ja, das werden hier immer mehr und immer größer wird die Bedrohung und an manchen Punkten mag das auch sein. Aber wir haben doch eine Möglichkeit, den Dialog zu suchen. Das ist unser Auftrag als Kirchen. Da sind wir auch dran, als Arbeitsgemeinschaft christliche Kirchen zu sagen, wo können wir auch den Dialog suchen mit der muslimischen Gemeinschaft zum Beispiel. Und. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht aus der großen, weiten Welt. Wenn ihr mal auf die Seite der Sternsinger geht, die also soziale Projekte fördern, dann werdet ihr dieses finden. Und zwar, es gibt in Jerusalem eine Schule, die heißt Hand in Hand. Es ist ein Center for Jewish Arab Education, also ein Zentrum für jüdisch-arabische Bildung und Erziehung. Mitten in Jerusalem. Wo braucht die Welt mehr Frieden als in Jerusalem? Und dort gibt es fast nur Schulen, die entweder arabisch sind und dann eben auch in arabischer Sprache und muslimisch geprägt oder jüdische Schulen in Ivrit, hebräischer Sprache und eben jüdisch-religiös geprägt. Aber was diese Schule leistet, das ist wirklich dieses Hand in Hand. Frieden im Klassenzimmer zu leben. Ihr seht hier ein arabisches Mädchen, Tulip, und ein jüdisches Mädchen, Ayelet. Sie sind Freundinnen, weil sie im Klassenzimmer nebeneinander sitzen. Sie kommen aus Familien, die sich nie begegnen würden in der Gesellschaft, weil sie gar keine Orte haben, wo sie gemeinsam zusammen am Tisch sitzen würden. Aber sie kennen sich, weil ihre Mädchen befreundet sind durch das Klassenzimmer. Und damit es so etwas gibt, braucht es eine Institution, braucht es einen Rahmen. Und diesen Rahmen bietet die Schule, indem die Schule sagt, hey, wir haben ein Konzept, nämlich wir machen bilingual und interreligiösen Unterricht. Das heißt, unsere Schule ist bewusst so offen, dass die jüdischen Kinder auch arabische Sprache lernen und auch über den Islam und die arabischen Kinder auch über die jüdische, über den jüdischen Glauben und Ivrit. Eine bilinguale Schule. Für mich ein phänomenales Projekt, ein großartiges Beispiel für den Einsatz für den Frieden. Und so möchte ich schließen und möchte gerne nochmal auch ein Stück als Andenken zur Ehre den Friedrich Schorlemmer zu Wort kommen lassen. Er sagt, wer Frieden stiften will, braucht tägliche Arbeit an sich selbst. Und wir sind nur dann glaubwürdig, wenn wir selber friedfertige Menschen sind. Und es gibt so große Vorbilder, sagt Schorlemmer, Jesus, aber auch Menschen wie Gandhi oder Martin Luther King, die uns das im Großen vorgelebt haben. Aber er sagt, es gibt auch so viele Menschen, die keinen großen Namen haben und die täglich Großes leisten. Bei der Diakonie, in den Beratungsstellen oder letztens hatten wir hier diesen Blaukreuz-Gottesdienst, in der Suchtarbeit und. Menschen ohne großen Namen, die täglich Großes leisten. Und deshalb sagt Schorlemmer, Frieden stiften bedeutet ganz praktisch, dass wir einander zum Hüter werden, achtsam miteinander sind, dass wir manchmal es schaffen, auseinandergehen zu können, so wie Abraham und Lot, zu sagen, das geht nicht zusammen, wir trennen uns. Vielleicht auch Paare, die es einfach nicht schaffen, aufgrund der Unterschiedlichkeit, sich im Frieden zu trennen, ist auch ein großer Sieg. Frieden stiften heißt dazwischengehen, zusammenbringen, Zivilcourage zeigen, friedfertig bleiben. Frieden stiften ist ein Kunststück. Amen.